glaube, Selbstbewusstsein ist auch, wenn man weiß, was man kann und was man nicht kann. Mhm. Und wenn man auch kein Problem mehr mit den Dingen hat, die man nicht kann und auch ganz offen kommunizieren kann. Also es kann jeder gewisse Dinge gut und gewisse Dinge gar nicht, und dazu sollte man auch stehen. Und ich glaube, dann wird man auch selbstbewusst. Wenn du jung bist, da zweifelst du ja die ganze Zeit und denkst, oh, ich muss alles können, mhm, und wie bringe ich das unter einen Hut, und hoffentlich merkt das jetzt keiner, dass ich in dem Genre eigentlich gar nichts drauf habe. Überhaupt kein Problem. Jeder kann irgendwas ganz Besonderes und das soll er zeigen. Und auch gar keine Angst haben vor den Defiziten.
Herzlich willkommen zu Let's Get Visible, der Podcast, der dich mit Mut und Inspiration auf deinem Weg in die Sichtbarkeit unterstützt. Hier sind deine beiden Gastgeberinnen, Caroline Anne Schiebel und
Katharina Anna Ecker.
Unsere heutige Sichtbarkeitsheldin ist eine Person, die mir trotz unserer räumlichen Distanz sehr nahe steht. Sie ist die Gründerin der österreichischen Knigge-Gesellschaft, ein Kind der DDR, eine Frau, die mich mit ihrer durchwegs positiven Lebenseinstellung und guten Laune fasziniert. Sie ist stellvertretende Pressesprecherin der Stadt Annaberg-Buchholz im Osten Deutschlands. Sie ist Mutter zweier Teenies und eine meiner besten Freundinnen, gerade aus Deutschland zu Besuch. Herzlich willkommen, Mandy Daxecker.
Hallo Caro, ich freue mich, hier zu sein.
Es freut mich, dass du heute so spontan in der Früh, ist mir die Idee geschossen, dass wir einen Podcast aufzeichnen, weil ich habe es gerade schon gesagt, diese positive Art von dir, ich glaube, du kannst hier ganz viel mitgeben und auch Role Model sein, und deswegen freue ich mich, dass wir heute sprechen nach unserem coolen Fotoshooting gestern. Wie geht's dir denn?
Ja, mir geht's ganz gut. Mir tut der Hals noch ein bisschen weh, da ich normalerweise nicht Raucherin bin, aber das mit den Zigaretten ganz cool aussah. Und ja, also mir geht's gut und ich freue mich über die Bilder. Am Anfang waren wir ja ein bisschen verhalten, weil es für uns beide Neuland gewesen, richtig, ist, ne, sich so zu zeigen und da im Body und High Heels durch Linz zu laufen.
Durch Linz, durch einen Doppelbauer, ja, bitte, ja.
Das macht man ja auch nicht jeden Tag, ne? Normalerweise bin ich ein bisschen mehr bekleidet. Aber ja.
Aber es war ja deine Idee. Wir müssen vielleicht mal das Publikum abholen. Ich habe einer Freundin zum 40. Geburtstag ein Fotoshooting geschenkt. Und als sie mir die Moods schickte, also das, was sie gerne haben möchte, das waren so Schwarz-Weiß-Bilder à la Audrey Hepburn, habe ich mir gedacht, oh Gott, das kann ich gar nicht.
Naja, ich bin jetzt ja nicht unbedingt der Typ, der im Blümchenkleid durchs Kornfeld läuft und da über die Schulter lächelt.
Cool.
Ja, irgendwie, das passt nicht zu mir. Und ich bin ja eigentlich auch gar nicht gern auf Bildern. Also wenn man meine Urlaubsfotos kennt oder sieht, dann glaubt man, ich bin gar nicht mit gewesen. Also ich stehe auch lieber hinter der Kamera als davor. Und ich wollte gern was Künstlerisches und ein bisschen was Absurdes, was Verrücktes. Also keine so Standardbilder, ne?
Ich glaube, du wolltest dich auf deine alten Tage mal edgy zeigen. Alte Tage.
Ja, auch. Ja, das auch.
Wie alt bist du jetzt, Mandy?
Ich bin 45,5.
Das heißt, es hat 5,5 Jahre gedauert, dass du deinen Gutschein einschlüsst. Ja.
Weil der ist lange bei dir gültig.
Der wäre nur 30 Jahre gültig gewesen.
Ich glaube, das war jetzt auch kurz vor knapp. Nee, war schon. Nee, war Spaß. Aber man will sich ja auch noch gut fühlen, wenn man sich da nur halb bekleidet zeigt. Und
ja, aber das zum 50er hat noch kriegst gepasst. Du wieder so einen Gutschein.
Also. Ja, bitte.
Es war richtig toll. Und ich muss dir sagen, ich habe mich ja erst so ein bisschen innerlich gesträubt, sowas zu machen. Und während des Shootings habe ich gesehen, wie du aufblühst, wie dir das Spaß macht und wie es uns auch beiden gut tut, dass ich mir gedacht habe, eigentlich ist das eh meine Sparte, das ist Female Empowerment. Einfach mal powerful sich zeigen, wie man Lust hat, einmal anders zu zeigen. Also ich fand es richtig geil.
Ja, mir hat es auch total Spaß gemacht. Aber ich hätte es, glaube ich, auch mit niemand anderem so gut machen können wie mit dir. Wir kennen uns ja doch schon sehr lange, sind total vertraut. Natürlich hat da der Schaumwein ein bisschen nachgeholfen, den ich zu Beginn getrunken habe, um da ein bisschen locker zu werden. Also ich habe mich jetzt natürlich nicht angetrunken, aber so
fast.
Die 3 Flaschen.
Okay.
Es hat mir schon so ein bisschen geholfen, weil, wie gesagt, machst du ja nicht jeden Tag. Und ja, es war das Gesamtpaket einfach, ne?
Voll. Auf jeden Fall ein cooler Start, dass wir in den Podcast steigen. Und ich würde dich bitten, nimm nochmal dein Mikro ein bisschen näher, weil wenn du mich anschaust, dann kommt es mir vor, wie wenn die Stimme weg und hingeht. Wir werden das auch nicht schneiden. Das ist ganz, ganz live. Bum, bum, bum. Genau,
super. Ich habe es jetzt im Mund.
Ja, sehr gut. Mandy, warum ich dich eingeladen habe. Du bist Deutsche, genau wie ich. Wir kennen uns seit unserer ersten Kinder, die genau gleich alt sind. Also vor 16 Jahren oder vor 15 haben wir uns im Hummelhof
Luftbad kennengelernt, beim Babyschwimmen. Mhm. Und da war sofort etwas, was gepasst hat. Und wir haben, während die Babys oder die Kinder noch zu Hause waren, sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht. Danach immer weniger, natürlich auch durch unsere Jobs, durch unsere ganzen Verpflichtungen. Aber ich finde, du bist eine super faszinierende Frau. Du hast eine bewegende Geschichte, hast viel erlebt. Und ich würde gerne mal so ein bisschen hören, wie dein Weg war, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist. Also wir müssen da die Leute ein bisschen abholen, mhm, weil die dich ja noch nicht so gut kennen und du auch nicht auf den ganzen Netzwerktreffen von Let's Get Visible zu sehen bist. Aber vielleicht in Zukunft.
Noch nicht?
Noch nicht, genau. Ich habe gesagt, du bist ein Kind der DDR. Das heißt, du bist wann geboren? 1978. In der schönen
DDR. Im tiefsten Osten, ja.
Im tiefsten Osten. Mhm. Erzähl mal, wie deine Kindheit war. Vielleicht auch so ein bisschen der Unterschied zu dem, du hast ja öfter mal durch die Familie auch Blick in den Westen gehabt, was es dort gibt, was es bei euch nicht gab. Erzähl mal.
Vielleicht ist der Vergleich zu heute oder zu meinen Kindern am besten. Also ich hatte eine sehr unbeschwerte Kindheit, obwohl ich Schlüsselkind war.
Was heißt das?
Also die Eltern haben gearbeitet, ne? Das war immer so in der DDR, da blieb keine Frau zu Hause bei den Kindern, das war finanziell überhaupt gar nicht möglich, das war eben Standard, dass die Frauen auch Vollzeit arbeiteten und dass die Kinder, es gab eine super Kinderbetreuung, das ist klar, ne? Aber wir waren auch viel alleine, beziehungsweise haben eben dann draußen gespielt, waren unterwegs und daher schon frühzeitig sehr selbstständig, das muss ich schon sagen. Also ich konnte jetzt schon mir bei Zeiten was zu essen machen, ne? Wenn ich keine Lust hatte, da zur Schulspeisung zu gehen, dann bin ich natürlich nach Hause abgedampft und habe mir dort irgendwas gekocht. Oder du hast eben viel mehr Verantwortung übertragen bekommen.
Von welchem Alter sprichst du?
Was jetzt, als ich abgezischt bin von der Schulspeisung? Ja. Oh, schon so 8, 9.
Okay, dann hast du für dich gekocht und für also deine mit meiner Freundin, Anna, oder?
Nee, wir sind immer, meine Freundin und ich, wir sind immer abgehauen, haben die High Heels von meiner Mutter angezogen. Die trage ich immer noch, also jetzt meine eigenen. Und haben uns Pudding gekocht oder sowas, was wir
konnten.
War
dann das reichhaltige Mittagessen.
Ja, so ging das los, ne? Die Speisemarken verfielen dann, ne? Was?
Das heißt, deine Mutti war seit Anbeginn, deine Mutti hat dich mit 18 bekommen?
Die hat mich mit 18 bekommen, natürlich war das nicht geplant. Ja? Also ist mir klar, dass ich kein Wunschkind gewesen bin, ich habe das jetzt aber nicht gespürt.
Hast dich aber in ihr Herz gekämpft, oder?
Ja, sie hat sich mit meiner Tante gemeinsam die Antibabypille geteilt. Die Verfügbarkeit in der DDR war nicht ganz so hoch und ja, mein Cousin ist genau gleich alt wie ich.
Okay. Okay.
Ja, also funktioniert nicht, ne, an der Stelle.
Nicht ausprobieren.
Ja, bin aber trotzdem unbeschwert aufgewachsen. Ich meine, es gab ja auch keinerlei Gefahren auf der Straße, kam ja auch kein Auto.
Okay, ja, ist gut.
Die Schwerverbrecher waren weggesperrt, ne? Also man hat ja immer Angst, dass dem Kind irgendwas passiert. Also
stimmt,
heutzutage.
Ihr wart ja gut überwacht, da konnte ja gar
komplett
nichts passieren,
es
oder?
Konnte nichts schiefgehen, ne?
Also hat er auch sein Gutes.
Ja, die Kindheit war auf jeden Fall super schön, muss ich ganz klar sagen. Also wir waren ja auch immer riesige Kinderbanden, die draußen unterwegs waren, alle unbetreuterweise.
Das heißt, die Frauen haben alle Vollzeit gearbeitet?
Ja, meine Mutter, die ist Krankenschwester, die hat 3 Schichten gearbeitet. Ja, also früh, Nachmittag, nachts.
Hast du jetzt im Nachhinein mit deiner Mama mal besprochen, wie sie sich dabei gefühlt hat? War das für sie okay? War das normal? Hat man da nie das in Frage gestellt? Ist es schade drum? Oder was sagt sie?
Nee, das war natürlich normal. Also das war Standard, ne? Also sie kannten ja nichts anderes. Umso mehr hat sie sich aber ins Zeug gelegt und auch alle anderen, als sie Großeltern geworden sind. Weil da haben sie die Zeit gehabt und da ging das dann natürlich los, dass sie sich viel mehr mit den Kindern beschäftigt haben. Und auch in meiner Kindheit war es so, dass also wenn jemand mit mir Brettspiele gespielt hat oder in den Wald gefahren ist oder so, dann waren das meine Großeltern, weil die eben Zeit hatten.
Ich weiß, du erzählst ja heute noch von Oma und Opa ganz viel.
Also im Prinzip für die schönen Dinge waren früher die Großeltern verantwortlich.
Hast du trotzdem gute Erinnerungen an deine Mama oder an deine Eltern?
Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Und ich bin auch dankbar für alles. Ich hätte es gar nicht anders haben wollen. Aber ich sehe das natürlich bei meinen Kindern. Ich bin dann, du kennst mich, zur totalen Glucke geworden zunächst.
Ich hätte es jetzt nicht so gesagt, aber ja.
Ja. Das war nicht geplant, aber von dem Moment an, als mein erstes Kind geboren wurde, dann wollte ich das auch nicht mehr aus der Hand geben, ne? Und niemandem. Also
hat es dich doch irgendwie beschäftigt, dass die Mama nicht so viel Zeit hatte?
Möglicherweise schon. Vielleicht steckt das irgendwie drin und das ist so eine Form der Selbsttherapie, die man nicht irgendwie wahrnimmt. Aber das kann schon sein.
Wie war das nochmal mit deinem Papa? Die waren ja dann voll jung, die zwei.
Ja, also mein Papa, der ist, also nachdem ich geboren wurde, ist der direkt zur Armee eingezogen worden. Und das waren seinerzeit 3 Jahre. Und da konntest du nicht jedes Wochenende nach Hause, sondern ich will jetzt
auch. War der auch 18?
Der war 19. Okay. Ich will jetzt keinen Blödsinn erzählen, aber ich glaube, die waren nicht mehr als 2-3 Mal im Jahr zu Hause. Und krass. Das war dann natürlich so, ja, die waren ziemlich jung und die haben sich dann bei Zeiten getrennt. Und ich habe dann relativ zeitig einen Stiefvater bekommen, mit dem ich ein sehr gutes Verhältnis habe, auch jetzt noch. Und
aber du bist noch mit der Oma und dem Opa von deinem leiblichen Papa auch irgendwie verbandelt,
gell? Ja, natürlich. Also das war, die Familie war immer irgendwie zusammen und meine Mama, die versteht sich wunderbar mit meinen Großeltern. Die allerdings von ihrem Ex-Mann sind, ne? Aber mein Opa ist jetzt mittlerweile schon gestorben, aber nee, es war ja auch in der DDR, es ist leider so gewesen, aber es war auch Standard, dass Ehen sehr viel geschieden worden sind. Also die
frühe Kinder auch, ne? War was auch ja, keine Ausnahme mit junger
überhaupt Eltern. Nicht, aber das ist natürlich der erstens der mangelnden Verhütung geschuldet gewesen.
Die geteilten Pille.
Ja. Glück hatte man schon, wenn man sich überhaupt eine teilen konnte. Ne? Und wenn man jetzt 30 Kilo gewogen hätte, hätte es vielleicht auch funktioniert. Ich bin kein Gynäkologe, aber und dann natürlich auch, es gab nur eine Wohnung, wenn du verheiratet warst. Okay. Und die haben ja eh alle auf wenig Wohnraum gelebt. Also da hatten jetzt, also ich hatte auch früher kein Kinderzimmer. Und da warst du natürlich froh, wenn du zu Hause raus warst. Und wenn du eine Wohnung haben wolltest, musstest du natürlich heiraten. Das war ein Punkt. Und wie gesagt, und die Männer mussten ja relativ lange zur Armee. Und ja, wenn du 18 Jahre alt bist und dein Mann oder dein Freund, der geht 3 Jahre zur Armee und du siehst den kaum. Ich meine, das kann man sich an 5 Fingern abzählen, was dann passiert. Ne? Also da haben die wenigsten Beziehungen überlebt.
Und dann kam die Wende, da warst du 11.
Da war ich 11, genau.
Wie war der Tag für dich? Ich weiß nämlich noch genau den Tag, ich bin ja in der BRD sozusagen groß geworden. Ich weiß noch den Tag, wie wir vorm Fernseher abends saßen, die Mauer fällt, die Mama hat geweint und ich habe es gar nicht gecheckt, warum die weint. Also es war für mich komisch, hat Freudentränen. Ne? Ich habe es irgendwie nicht überrissen, aber ich habe diesen Moment immer noch im Kopf. Ich weiß noch, wie ich da gesessen bin, frisch gebadet in meinem Flanell-Pyjama. Ja, wie war das für dich?
Also ich hatte kein Flanell-Pyjama. Wir hatten ja nichts.
Fast nackt vom Fernsehen.
Ja. Nein, für mich ist es immer noch sehr emotional. Also ich habe den Moment nicht im Fernsehen oder im Fernseher gesehen, aber natürlich die Zeit vorher sehr intensiv wahrgenommen. Die Montagsdemos, da waren wir mit den Eltern immer, haben da Kerzen gehalten und so weiter. Und wir hatten relativ viel Westverwandtschaft, sagt man, oder sagte man. Deswegen habe ich viel mitbekommen, ne, von der Thematik. Und für mich war auch als Kind immer klar, wenn du mal groß bist, dann gehst du in den Westen.
Okay.
Ja, keine Ahnung, woher das kam, aber das war für mich eine klare Sache.
Und für dich war das auch eine Möglichkeit? Weil eigentlich, wie kommt man in den Westen?
Nee, natürlich nicht, aber
okay, du hast
hab ich mir als Kind halt so vorgestellt. Ja. Ne? Und ja, ich erinnere mich auch jedes Jahr zum Mauerfall, denke ich natürlich sehr emotional zurück. Das siehst du ja im Fernsehen immer, die Storys von damals. Und es bewegt heute immer noch, muss ich sagen.
Gibst du deinen Kindern von dieser Zeit noch was mit? Haben die eine Ahnung, was da war? Oder ist das für die, sind die schon so weit weg, dass das für die Komplettgeschichte ist, wie wenn wir an Kaiser irgendwas denken?
Na, natürlich versuche ich das. Also ich erzähle denen schon immer, wie das war. Aber gut, wir kennen Kinder, die drehen dann die Augen, das habe ich schon 10.000 Mal gehört. Aber die bekommen natürlich von der ganzen Lebenseinstellung, bekommt die natürlich auch was mit. Ist das
identitätsprägend?
Ja, ist es auf jeden Fall. Und gerade meine Eltern und die Großeltern, die sind natürlich so aufgewachsen, die sind so sozialisiert und ich in gewisserweise auch. Es war nicht so, dass mit dem Tag der Wende das Leben ein anderes war oder dass man sich, dass die Vorstellungen komplett geändert wurden. Ne? Und von daher bin ich natürlich total geprägt und es geht natürlich auch in gewisser Weise auf meine Kinder über.
Verstehe ich voll. Ich muss dran denken, du hast mir erzählt, deine Oma hat immer Eier in einem möglichst kleinen Topf gekocht. Erzähl.
Aber das hat wahrscheinlich weniger mit der DDR zu tun als noch mit der Kriegszeit. Ja, meine Familie war immer sehr sparsam und meine Oma war mal bei uns zu Besuch in Österreich und dann stand sie morgens in der Küche und hat Eier gekocht. In einem für sie viel zu überdimensionierten Topf und hat da bloß ein bisschen Wasser reingemacht, zum Kochen gebracht und hat dann die Eier immer gewendet. Dass du das noch weißt.
Ja, das hat mich
und,
wirklich auch.
Ja, weil sie kein Wasser verschwenden wollte. Und da sagte ich sie noch, also ich bin ja ganz zufrieden mit deinem Haushalt, aber du brauchst ganz dringend mal einen kleinen Topf.
Genial. Das habe ich nie vergessen, wie die Oma die Eier wendet. Ja, super. Gehen wir weiter. Du hast ja so viel erlebt. Du warst dann nach der Wende, auch nach dem Abi im Ausland kurz. Das heißt, du hast dann auch dich ausprobiert. Waren das die Jugendlichen, die wilden Jugendlichen, die dann endlich raus durften? Oder
Nee, ich war schon vorher wild.
Okay.
In der DDR war es ja auch immer wild, ne? Also man muss sich das so vorstellen, die hatten natürlich nicht so viel Unterhaltungsprogramme, ne, wie vielleicht in Westdeutschland, die konnten ja auch nicht so viel reisen, aber es gab immer irrsinnig viele Partys. Also es war jeden Tag was los und ich kann mich erinnern, wir hatten jedes Wochenende Gäste oder waren irgendwo zu Gast. Es gab total viele Feiern, wo wir Kinder auch schon mit rumgesprungen sind. Also es, die haben sich schon schön gemacht. Ne?
Das ist ja meine Spekulation, warum du immer so happy und positiv und alle Menschen und ich liebe euch alle bist, weil du das gewohnt bist und weil du vorher keinen Fernseher hattest, um dich zu verkommen. Ich sage ja immer, wenn ich mit dir unterwegs bin, dann fühle ich mich echt miesepetrig. Obwohl wirklich? Ich ja auch gut drauf bin, aber neben dir, das ist einfach Wahnsinn.
Ja, das glaube ich nicht, du bist immer gut drauf.
Ja.
Aber ja, ich weiß nicht, ob es was damit zu tun hat, aber ja, so eine, meine Lebenseinstellung kommt vielleicht nicht bloß daher, aber wir hatten es, es war schon schön, es war keinesfalls langweilig in der DDR. Die waren alle sehr freizügig auch, man hat sich nicht so viele Gedanken gemacht.
Das FKK-Baden war ja bei euch voll populär, ne?
Ja, total, aber das war nie was für mich, das muss ich sagen.
Okay.
Also jetzt auch heute noch nicht.
Hat nichts mit dem Fotoshooting zu
tun? Nee, überhaupt nicht. Nee, also das ist nicht meins. Also da habe ich schon noch eine ziemlich hohe Schamgrenze. Ärgere ich mich manchmal, weil es ist, glaube ich, sehr schön, FKK baden zu gehen, aber das bin nicht ich.
Okay, gehen wir mal weiter in deinem Weg. Du hast Wirtschaftsingenieurwesen studiert.
Hm?
Du hast deine Diplomarbeit in Tansania und Südafrika geschrieben. Wie kam es dazu?
Also die Diplomarbeit habe ich in Südafrika geschrieben. Einfach, es war die Partnerhochschule von unserer Hochschule. Und ich wollte, ich war ja nach dem Abi ein Jahr in den USA unterwegs und wollte dann nochmal weg. Da hat sich das ergeben und dann nach der Diplomarbeit war ich noch eine Zeit
in Tansania. Das heißt, der Osten hat dann auch mit Möglichkeiten sofort nachgezogen. Das war dann auf einmal alles Deutschland und es ging alles.
Ja, natürlich. Ich meine, zur Wende war ich ja auch 11. Abi habe ich mit 19 gemacht.
Da hat sich viel getan.
Ja, es ging ja so rasant. Also du konntest ja, also wir waren auch schon mit 12, war ich dann schon in Griechenland, ne?
Okay. Aber ich finde heute noch, sag, wenn ich falsch bin, dass die Gehälter immer noch tiefer sind als die im Westen.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Ist
immer noch so,
ja,
gell?
Das hat sich noch nicht angeglichen.
Aha, Wahnsinn, krass. Das ist ungefähr so wie der Gender Pay Gap, dass die Frauen immer noch nicht so viel kriegen wie die Männer. Das dauert auch.
Na, du hast halt zwei Gaps, ne? Zum einen diesen Gender Gap und zum anderen eben dieses Ost-West-Gefälle. Mhm.
Krass. Krass, krass, krass. So, und jetzt kommen wir zum Teil, wo du nach Österreich gekommen bist. Du bist durch eine Bekannte, erzählst du, wie du nach Österreich gekommen bist.
Ja, das war über einen familiären Kontakt. Bin ich nach Österreich, nach Linz, zu einem internationalen Unternehmen gekommen. Und ja, war da zunächst Assistentin der Geschäftsleitung. Und
war das dein zukünftiger Mann, die Geschäftsleitung?
Nein.
Okay,
vielleicht. Das ist mein Nein. Und ja, wurde da relativ schnell Verkaufsleiterin, weil der damalige Verkaufsleiter, der ist dann in Pension gegangen und ich durfte ihm nachfolgen. Ja, und im Zuge dessen habe ich dann schon meinen späteren Mann kennengelernt. Der war im selben Unternehmen tätig.
Mhm, okay.
Wir haben uns immer einen Messestand geteilt und dann,
okay.
Das hat gut funktioniert, haben wir uns ein Haus geteilt nachher.
Dann habt ihr die Kinder bekommen und du warst die Glucke?
Ja,
die nach den Kindern gerne geschaut hat?
Ja, also ich war natürlich, durch den Job, den ich vorher hatte, war ich natürlich viel unterwegs und auch, es hat mir total viel Spaß gemacht. Und ich konnte mir gar nicht vorstellen, dann mit den Kindern komplett zu Hause zu sein. Ne? Das war auch überhaupt nicht der Plan. Aber tja, es ändert sich halt schnell, wenn man mal so ein Baby im Arm hält. Und es war auch so, dass mein Mann, der war montags bis freitags unterwegs. Ich hatte ja natürlich keine Großeltern, keine Verwandten. Ja, was willst du machen? Ne? Also das weiß ja jeder, dass das relativ schwierig zu handeln ist.
Und aber du bist ja gerne zu Hause geblieben.
Ja, ich bin sehr gern zu Hause geblieben. Ich habe das total gern gemacht. Ich war gern Mama und Hausfrau. Und ich bin sehr dankbar, dass es möglich gewesen ist. Mhm. Also jetzt finanziell gesehen, also es gibt ja Die meisten Menschen, denen ist es eben nicht möglich. Ne? Die müssen eben dann trotz der kleinen Kinder, auch wenn sie keine Großeltern haben oder sonst wen, müssen sie halt trotzdem arbeiten gehen. Und ich bin bis heute sehr, sehr dankbar, dass die Rahmenbedingungen so gewesen sind, wie sie waren.
Mhm.
Und ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist.
Mhm. Das ist es auf keinen Fall. Und ich finde das schön, dass du das sagst. Weil viele stellen so hin, als ob das alles easy wäre. Und das ist es auf keinen Fall. Also ihr habt auch viel entbehrt für das Ganze, ne? Papa entbehrt.
Ja, natürlich, jeder hat Entbehrungen, aber das war ja bei mir, wäre das jetzt Jammern auf einem sehr hohen Niveau.
Mhm.
Also ich kenne andere Mütter, die haben auch keine Betreuung, die arbeiten Vollzeit, da arbeitet der Mann Vollzeit. Die studieren noch nebenher, die haben einen Haushalt, also ich ziehe meinen Hut, jeden Tag vor denen, die das leisten. Also das wird immer wieder komplett unterschätzt. Mhm, und dann sollen die noch gut aussehen dazu und immer gute Laune haben, ne? Ausgeschlafen sein. Ne? Also so, und das natürlich alles aus dem Ärmel schütteln. Mhm,
Du hast dann aber was aus dem Ärmel geschüttelt, da habe ich nur so geschaut. Du hast in Österreich die Knicke-Gesellschaft gegründet. Nimm uns mit.
Ja, genau. Also ich wollte natürlich irgendwas machen, was ich gut mit meinen Kindern und ja mit meinem Leben an sich vereinbaren konnte. Und das musste was sehr Flexibles sein. Und da habe ich an eine Trainertätigkeit gedacht, obwohl das widerspricht eigentlich so ein bisschen meinem Charakter, weil ich ja gar nicht gerne im Mittelpunkt stehe. Aber so ist irgendwie so die einzige Möglichkeit. Und habe dann geguckt, wie sieht denn der Markt aus, was wird dann nachgefragt.
Und das war 2000 wann?
13, also 12 habe ich so drüber nachgedacht.
Okay, bevor der Trainermarkt explodiert ist, muss man sagen.
Und das Thema Knicke war schon immer sehr präsent. Ich habe als Jugendliche schon viele Bücher drüber gelesen, frag mich nicht warum.
Hätte ich einfach, jetzt, mache ich noch.
Ja, eigentlich, mich hat es interessiert, dann dachte ich, könntest du eigentlich Knickekurse geben? Ne? Die Leute, die sind immer so verunsichert.
Aber du bist ja gar nicht so eine Steife.
Nee, überhaupt gar nicht. Ich meine, ich tanze auf den Tisch und mache ganz verrückte Sachen. Also nur, wenn es sich so ergibt. Und mache verrückte Sachen, aber darum geht es ja überhaupt gar nicht. Ne? Ich springe nochmal schnell zurück und dann sage ich dir, weshalb ich es gemacht habe oder wie ich das lebe. Jedenfalls habe ich dann so ein bisschen recherchiert und bin drauf gekommen, dass es in Österreich eigentlich gar nichts gibt. Also gibt es natürlich den Thomas Schäfer-Ellmeier, hat eine bekannte Tanzschule in Wien und der ist so ein bisschen der Etikette-Guru, würde ich jetzt mal sagen. Ein sehr geschätzter
noch nie gehört, Herr ist das, sorry.
Ja. Und ansonsten gab es aber gar nichts. Ne? Und das kann sich natürlich nicht jeder leisten, den Herrn Schäfer-Ellmeier zu bestellen und da bei ihm im Kurs zu machen. Vielleicht hat er ja auch gar nicht so viel Zeit. Ist egal, abgesehen davon habe ich dann gedacht, okay, dann kannst du das ja eigentlich machen, habe dann die Ausbildung gemacht und ehrlicherweise muss man sagen, es war dann nicht meine Idee mit der österreichischen Knicke-Gesellschaft, sondern der Vorsitzende der deutschen Knicke-Gesellschaft sagte dann zu mir, sag mal, Mandy, wieso gründest du denn nicht die österreichische Knicke-Gesellschaft? Da gibt es ja gar keinen und da habe ich das dann gemacht. Also ich würde es gerne als meine Idee verkaufen, aber es wäre jetzt nicht so ganz ehrlich. Ja, dann habe ich die österreichische Knicke-Gesellschaft gegründet und dann war das quasi ein Selbstläufer.
Das weiß ich noch, vor 10 Jahren. Du warst dann im Fernsehen, du warst überall gebucht.
Ja, ich vermarkte mich ja relativ schlecht selbst, muss man sagen. Ne? Und von daher hat mir das ganz gut getan. Also ich musste da keine Klinken putzen, sondern die sind eben alle auf mich zugekommen und haben mich gefragt, ob sie mal ein Seminar machen könnten. Mhm. Und das konnte ich ganz gut mit dem vereinbaren, wie ich auch drauf
bin. Was mich jetzt interessieren würde, was fasziniert dich so an Knicke? Warum brauchen wir das?
Ja, also in erster Linie geht es mal darum, das klingt jetzt abgedroschen, es ist aber in der Tat so, es geht um Wertschätzung. Die steht ganz oben, dass wir uns alle miteinander vernünftig behandeln und das einfach so Sachen, die Standard sein sollten, dass man immer wieder an die erinnern muss, dass man eben Bitte und Danke sagt, dass man das nicht alles selbstverständlich ist. Und natürlich ist es so, wenn du mich jetzt fragst, kann ja genau sagen, wie dir die Serviette wie auf den Schoß legst und wie gefaltet und so weiter. Und es gibt dir, wenn du die Regeln kennst, ne, gibt es dir Selbstsicherheit. Du weißt, wie du dich auf jedem Parkett zu verhalten hast. Natürlich, wenn du bei uns zu Hause an den Esstisch guckst, da sitzen die auch nicht immer alle steif am Tisch und mit der Serviette auf dem Schoß. Aber ich würde behaupten, dass die Kinder genau wissen,
wann sie
sich wo verhalten müssen. Aha. Aber was ich zum Beispiel nicht akzeptiere, also jetzt ein Messer wird jetzt auch nicht abgeleckt oder sowas. Oder ja, die Füße sind jetzt auch nicht auf dem Stuhl oder so. Also es sind schon ein paar Sachen, die gehören sich nie, weil die sich verselbstständigen würden. Also das würden sie dann überall machen. Aber
ich glaube, ich wäre für dich ein Lost Case.
Nein, bist du nicht. Das stimmt nicht. Aber es ist schön, wenn man weiß, wen man wie, wo, wann begrüßt, in welcher Reihenfolge, wie man sich wo verhält, wie man mit anderen Kulturen umgeht, wie man fein speist, welche Gläser man verwendet und so, das gibt dir unheimlich viel Selbstsicherheit. Du musst nie Angst haben, wenn du irgendwo ganz fein, sage ich jetzt mal, eingeladen wirst, weil du kannst es ja aus dem FF, weißt du, du kannst einfach so unbeschwert sein. Du kannst dich auf jedem Parkett ganz unbeschwert bewegen. Und du brauchst auch nicht denken, dass du irgendwo, wenn du mal woanders bist, dass du da irgendwelche Leute belehren solltest oder so. Das mache ich jetzt auch nicht. Oder ich gucke jetzt auch nicht, oh Gott, wie ist denn der oder sowas. Es geht auch immer darum, dass du den anderen, mit denen du zusammen bist, ein gutes Gefühl gibst. Und dass sie auch nicht das Gefühl dann kriegen, oh, verhalte ich mich jetzt richtig, weil die Frau Knicke, also wie ich da oft genannt werde, die ist ja da, das interessiert mich gar nicht. Also in erster Linie geht es mal darum, andere vernünftig zu behandeln und den Rest machst du mehr oder weniger für dich selbst. Ne? Mhm.
Und ich finde es cool, dass du das gesagt hast, weil ich kann mir gut vorstellen, dass die Hörerinnen und Hörer da draußen dann sagen, Mensch, was ist denn das für eine Spitzige? Ja? Was kommt die daher? Erst klingt sie so modern und lässig und dann kommt dieses Thema. Deswegen finde ich es gut, dass du nochmal das raushebst, dass das ja auch was mit Wertschätzung zu tun hat.
Auf jeden Fall. Ich sage dir mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt auf eine Hochzeit eingeladen bin und die haben sich alle schick gemacht, ne? Die sehen alle toll aus in Kleidchen und Anzügen und ich komme da mit Sneakers und einer Jeans. Das ist geringschätzend. Ne? Ich zerstöre das Gruppenfoto, ich zerstöre das schöne Bild. Weißt du, deswegen
sollte ich schon wissen. Aber Sneakers und Anzug geht.
Ach, naja, es kommt jetzt wahrscheinlich auf die Veranstaltung an. Ne?
Also wenn das ist jetzt voll in, Mandy.
Von mir aus. Wenn die das, wenn die, naja, ist ja so, wenn das Brautpaar das so möchte, ne? Also wenn die Vorgabe das so ist oder wenn man weiß, denen taugt das oder alle haben das an, dann kann ich das gern machen, aber da komme ich wahrscheinlich dann dort nicht in Westernstiefel oder so. Mhm. Also wie gesagt, ich sollte mich da schon irgendwie anpassen, ne? Gerade wenn das nicht meine Veranstaltung ist.
Aber auch komisch jetzt, wenn ich auf die Hochzeit gehe, wo es ein bisschen lässiger zugeht und ich lege mir dann die Serviette da fein hin, perfekt gefaltet und so, ist auch komisch, oder?
Wieso? Nee, finde ich überhaupt nicht. Also das sind so Sachen, die ich immer mache. Die Serviette lege ich mir ja auf den Schoß, weil ich mich nicht anpatzen möchte und weil ich mir zwischendurch meinen Mund abtupfe. Also das, ich lege mir die Serviette nicht hin, weil die da liegen muss, weil das mal jemand so gesagt hat, sondern ich schütze mich einfach selber und mir fällt ja ständig irgendwas runter. Also ich kann ja immer nur froh sein, dass die da liegt. Eigentlich nimmt man die ja rein zum Mund abtupfen, wenn man es vielleicht streng genommen sieht. Aber ja, mir fällt auch ständig was runter. Ne? Also.
Ich frage dich jetzt ganz unvorbereitet, gibst du uns bitte 3 Punkte mit, die fürs Business ganz wichtig sind, wenn wir jetzt an Knicke und Verhaltensregeln denken? Einfach 3 Punkte, wo jeder was mit anfangen kann.
Okay, das ist jetzt wirklich sehr spontan. Also ich finde zum Beispiel Begrüßen und Vorstellen ganz wichtig.
Wie stellt man sich vor?
Immer mein Name ist oder ich bin, dann kommt der Name, sodass der andere sich so ein bisschen drauf einschießen kann. Weil in der Regel ist es so, der Name wird immer sofort vergessen, wenn man den nicht vorher gelesen hat oder so. Und es ist auch überhaupt gar nicht schlimm, wenn man nochmal nachfragt, weil das geht nämlich jedem so. Wenn man dann sagt, boah, Verzeihung, ich habe den Namen leider vergessen. Können Sie mir den nochmal sagen? Das ist gar nicht schlimm und ist total sympathisch und auch authentisch. Ne? Ist nicht schlimm, gerne nochmal.
Oder warte zum Beispiel, kurz, muss ich noch einhaken. Ich bin ja eine, die sehr freundschaftlich mit den Menschen umgehen möchte, auch im Business. Und ich spreche immer per Du, wenn es irgendwie passt. Ja, also nicht jetzt irgendwie, wenn jetzt ältere Leute sind oder ich weiß, das ist eine Person, die hat in irgendeinem Unternehmen irgendeinen riesen Posten, dann traue ich mich nicht, dann würde ich es auch nicht tun. Aber die allermeisten Menschen sage ich, hey, passt es, wenn wir per Du reden? Findest du das in Ordnung?
Ja, finde ich in Ordnung. Also es kommt immer, da braucht man natürlich ein bisschen Feingefühl dazu. Ich weiß. Du glaubst, dass du das hast. Nein, hast du. Also ich würde jetzt tatsächlich auch keiner älteren Person einfach so, die würde ich nicht duzen und würde auch nicht nach dem Du fragen.
Genau.
Also es kommt immer auf den
Alter irgendwie, oder?
Ja, man muss respektvoll miteinander umgehen. Das ist ganz wichtig und da braucht man Feingefühl. Da gibt es eigentlich nicht, da gibt es Regeln, ja. Aber ja, das sind auch Regeln, die man brechen kann oder auch manchmal brechen muss, dass es vielleicht auch nicht zu steif ist. Es kommt immer auf den Rahmen an.
Ich bin einmal habe ich ein negatives Feedback bekommen, das war über die Plattform LinkedIn. Da habe ich eine Person angeschrieben, die ich dachte zu kennen und wir wurden uns auch vor längerem mal vorgestellt. Die ist ein bisschen älter wie ich und die hat auch schon viel erreicht, ist voll okay. Und ich habe sie per Du angeschrieben, dann sagt sie, Entschuldigung, kennen wir uns? Bevor es ein Du gibt, müssen wir erstmal Kaffee trinken gehen. So, okay, sorry.
Ja, vielleicht genau. Wollte sie nur mit dir Kaffee trinken gehen.
Ja, aber sie hat dann unser Date abgesagt. Also ich glaube, sie wollte lieber nicht. Aber machen wir Punkt 2.
Ja, zweiter Punkt wäre, es gibt bestimmt Tausende, ne? Weil du mich so spontan gefragt hast. Ich müsste erst mal im Knickebuch nachlesen, einfach Spaß. Wo ist die Bibel? Wo steht das? Andere nicht maßregeln. Und schon gleich gar nicht vor Publikum.
Oh.
Das geht überhaupt gar nicht. Das finde ich ganz schrecklich. Also wenn du irgendwas hast, immer unter 4 Augen oder drüber stehen, das mag ich gar nicht.
Sprichst du jetzt zum Beispiel auch Chef, Chefin, Angestellte, Angestellte?
Ja, auf jeden Fall. Das habe ich ganz oft schon erlebt und das gehört sich überhaupt nicht. Oder auch selbst wenn man irgendwas besser weiß oder so, dann nicht vor Publikum machen.
Finde ich gut.
Geht gar
Finde ich ganz wichtig.
Ja. Und eben auch, was ich auch wichtig finde, das hat man vorhin schon, ich finde, entsprechend kleiden. Also die Kleidung ist auch ein Zeichen.
Das heißt, sich informieren, wie ist der Dresscode?
Ja,
oder
ja.
Schon. Lieber ein bisschen overdressed?
Ja, ich bin ja immer ein bisschen overdressed, aber man kann ja auch mal noch eine, keine Ahnung, eine Jacke ausziehen, eine Krawatte abmachen oder ein Tuch abmachen oder whatever. Also wenn du ein bisschen overdressed bist, kannst du noch was draus machen. Wenn du underdressed bist, hast du meistens keine Chance. Und ich finde auch, was ganz wichtig ist, gerade beim Geschäftsessen, also man sollte schon wissen, wie man speist, sage ich jetzt mal, ne? Mhm. Also, dass man jetzt wirklich kein Messer ableckt oder dass man sich, dass man auch erst runterschluckt, bevor man spricht. Das ist das, woran ich selber oftmals zu scheitern drohe, weil ich immer so viel sprechen muss. Und dann, ja, aber es sind solche Sachen, ne, auf die sollte man
also schon das achten. Mit dem Messer, das hast du ja, nachdem wir viel Zeit verbracht haben, wie die Kinder noch klein waren, das hast du unseren Kindern sogar schon mitgegeben. Und ich schlecke manchmal heimlich Messer ab, wenn ich weiß, es ist niemand da und ich bin alleine, aber die Kinder sind da und dann schimpfen die mich.
Ja, richtig so.
In Gesellschaft würde ich es eh nie tun.
Ich habe eine sehr gute Freundin, ne, und die macht das manchmal und ich sage dann immer, ich sage jetzt keinen Namen, tu das nicht. Und sie meint dann, ja, ich weiß eh, wenn man ausgeht oder wenn ich im Restaurant bin, mache ich es eh nicht.
Kennst du die Freundin?
Ja, wenn wir aber dann im Restaurant sind, macht sie es trotzdem, weil es eben zur Gewohnheit wird.
Weil es so in ihr drin ist. Ja. Nachher muss man erzählen, wer das ist.
Ja.
Jetzt bin ich voll neugierig.
Und das sieht halt überhaupt nicht schön aus. Ne? Es gibt so manche Dinge, die passen halt einfach nicht.
Jetzt gehen wir weiter und ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Hey, wir reden schon 30 Minuten und ich muss jetzt hier meine liebe Kathi, unsere Co-Moderatorin, fragen. Liebe Grüße übrigens. Wir haben das so spontan gemacht, dass sie keine Zeit hatte, dabei zu sein. Kathi, dürfen wir eine Doppelfolge aufnehmen? Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen, oder? Wir zeichnen mal hier weiter auf. Ich glaube, es ist echt spannend und es ist spannend für die Frauen da draußen. Deswegen quatschen wir einfach mal weiter. Ich habe noch so viele Fragen an dich. Es geht nämlich weiter. Du warst dann mit der Knicke-Gesellschaft beschäftigt, aber gleichzeitig auch mit deinen Kindern. Mhm. Nicht mehr so sehr mit deinem Mann. Wie komme ich auf diesen Punkt? Ihr hattet ein tragisches Familienereignis und dadurch hat sich ganz, ganz viel in deinem Leben gewendet. Ich habe dich vorher gefragt, ob ich dich fragen darf. Mhm. Und ich würde mich freuen, wenn du uns da ein bisschen mitnimmst, wie du diese schwere Zeit gemanagt hast, wie du heute damit umgehst. Red einfach mal.
Ja, also, ja, mein Mann war ja großteils sowieso unterwegs, ne? Also ich war mit den Kindern die meiste Zeit allein. Ich hatte aber sehr gute Freundschaften hier in Österreich, die ich immer noch habe. Also
mich?
Erzählst du natürlich in erster Linie dazu und noch ein paar andere. 2018 ist mein jüngerer Bruder tödlich verunglückt. Also wir waren zwei Kinder. Und von dem Moment an war mir klar, ich muss zu meinen Eltern nach Deutschland. Mhm. Insbesondere zu meiner Mutter, die daran zerbrochen wäre. Mhm. Es war mal das Nesthäkchen, es war der Kleine, der Liebling natürlich, wie es oftmals ist. Er ist 6 Jahre jünger gewesen als ich.
Wie alt war denn der Chris, wie das passiert
33.
Ist? Motorradunfall.
Genau, der Klassiker, ne? Mhm. Jedenfalls, ja, und dann an der Stelle hat mich mein Mann ein bisschen hängen lassen, muss ich sagen. Das war sehr traurig. Und ja, ich wollte zurück. Wir wollten erst zusammen zurück nach Deutschland gehen, ne? Mhm. Und das hat sich dann relativ schnell gewendet, sodass er nicht mehr wollte. Er ist dann auch, hat dann eine neue Beziehung gehabt.
Mit seiner Controllerin?
Ja.
Schwere Zeit, ja.
Aber ich musste ehrlich sagen, es hat mich nicht tangiert. Das klingt jetzt ziemlich hart, aber ich war so in Trauer. Mhm. Also es hat mich so aus der Bahn geworfen, dass das andere irgendwie an mir vorbeigegangen ist. Also weißt du, das eine Ereignis war so tragisch, dass diese Trennung von meinem Mann mich jetzt gar nicht mehr so mitgenommen hat. Ich war natürlich total enttäuscht, dass der mich da nicht unterstützt hat und dass der mir da nicht zur Seite stand.
Ich von außen war ja doppelt geschockt. Eins, dein Bruder war natürlich, ich meine, das ist ein Wahnsinn.
Ja.
Aber zwei, dann dachte ich mir, dass das jetzt auch kommt. Aber ich glaube, du hast es viel leichter tragen können, beziehungsweise, wie du sagst, du hast es vielleicht gar nicht gespürt.
Nö. Also ich war einfach so im Schmerz versunken, dass ich dafür, es klingt vielleicht jetzt ziemlich heftig, ne?
Es klingt heftig, es klingt sehr.
Dass mir das nicht so viel ausgemacht hat. Wobei man natürlich sagen muss, es war jetzt nicht die harmonischste Ehe, muss man auch noch dazu sagen. Ne? Wir haben uns nicht so oft gesehen. Und
wie lange wart ihr verheiratet?
Seit 2006, wie lange? Zu dem Zeitpunkt 12 Jahre.
Mhm. Schon eine lange Zeit miteinander verbracht.
Ja, das stimmt. Ja, dann war es eben so. Und ich bin dann tatsächlich mit den Kindern, also erst dann ausgezogen, aus unserem gemeinsamen Haus hier in der Nähe von Linz, ist zu seiner neuen Freundin gezogen und ich bin dann tatsächlich mit Sack und Pack mit den Kindern nach Deutschland übersiedelt, was natürlich jetzt zu Beginn nicht einfach war. Ne? Also ich habe mir das für mich immer sehr einfach vorgestellt, weil wir waren sehr oft dort auf Besuch, ich bin da aufgewachsen, aber es war schon, also es war ja dieses gesamte Leben, was ich vorher hatte und dieses Umfeld, was ich mir aufgebaut habe,
Und dann kommst du nach Hause, wo bestimmt noch Ausnahmezustand herrscht, oder?
Nee, es ging schon wieder. Also ich muss dazu sagen, und dafür bewundere ich meine Eltern und insbesondere meine Mutter sehr. Meine Mutter lässt sich wirklich durch nichts aus der Bahn werfen. Die ist immer positiv. Und die hat selbst, das war für sie das tragischste Ereignis und die ist auch jetzt noch total traurig, ne? Aber die sagt immer, Mandy, es gibt noch Schlimmeres im Leben. Andere Menschen trifft es noch schlimmer als uns.
Ja, was kann schlimmer sein, als ein Kind zu verlieren?
Keine Ahnung. Also es gibt sicherlich noch Steigerungsformen. Ne? Sie hat immer gesagt, der Chris hatte ein wunderschönes Leben. Mhm. Er musste nicht leiden, er war sofort tot. Ne? Das klingt hart, aber meine Mutter sieht immer das Positive im Leben. Und früher habe ich das oftmals für Oberflächlichkeit gehalten. Ist es aber nicht. Es ist eine gewisse Schutzfunktion auch. Und es ist auch Vorbild für alle, dass egal was passiert, es geht immer weiter. Und man muss einfach dankbar sein, dass man leben darf. Ne?
Wahnsinn.
Und dass man sich eben.
So eine starke Frau. Das ist unglaublich.
Ja, es ist unglaublich. Wir lachen irrsinnig viel. Bei uns in der Familie war es immer sehr lustig. Mein Bruder hatte einen schrecklich schwarzen Humor. Ne? Der auch nicht von irgendwo kam, den wir alle haben. Und wir haben selbst in den schlimmsten Situationen manchmal noch einen Witz gemacht. Ja, und das hat uns, also wir haben uns da gegenseitig durch die Zeit getragen. Und wir haben auch sehr viel darüber gesprochen, was ganz, ganz wichtig ist. Also immer über die Gefühle sprechen.
Auch wie hast du das geschafft, dass die Kids damit zurechtkommen? Die haben ja das auch alles hautnah erlebt. Erstens vom Papa weg, dann aus Linz weg, dann neue Umgebung. Wie ist das alles gut gegangen?
Naja, vom Papa weg war vielleicht nicht ganz so schlimm, auch wenn es jetzt hart klingt, aber sie haben den ja kaum gesehen, ne? Sondern nur am Wochenende, sie waren ja immer noch mit mir zusammen, dann kannten sie Deutschland sehr gut, weil wir sehr oft da waren, auf Besuch. Und Kinder gehen ganz anders mit solchen Situationen um. Also natürlich habe ich ein schlechtes Gewissen gehabt, habe ich auch heute noch, dass ich sie aus ihrem Umfeld rausgenommen habe. Sie sagen aber immer zu mir, Mama, das ist überhaupt gar nicht schlimm gewesen und wir fühlen uns wohl da, jetzt wo wir sind. Sie kommen auch gerne zurück. Wir werden ja auch immer herzlich willkommen geheißen hier von dir und von
wir reißen uns um dich, wenn du da bist.
Und von daher war das relativ unproblematisch, muss ich ehrlich sagen.
Jetzt noch eine Frage, weil wir hatten jetzt erst ein Female Brunch, wo wir auch über Scheidung gesprochen haben mit einem Scheidungsanwalt. Deswegen noch die Nachfrage, wie schwierig ist es, mit oder ohne Papa die Entscheidung zu treffen, wegzuziehen? Darf man das einfach? Ist es erlaubt?
Ich glaube nicht, dass es einfach, dass es erlaubt ist, ohne das Einverständnis des anderen zu haben. Ich habe mich da jetzt nicht informiert. Das war aber, das stand gar nicht zur Debatte.
Das heißt, der Ausnahmezustand hat das alles möglich gemacht.
Naja, das musst du ja nur untereinander klären. Also jetzt nur bilateral, ne? Also wenn der andere Partner sagt, okay, für mich ist es okay, dann kann ja sich niemand da einmischen und sagen, nee, das dürft ihr nicht. Also wenn jetzt mein Ex-Mann gesagt hätte, nee, ich möchte nicht, dass er aus Österreich wegzieht, dann wäre das sicher nicht so einfach gewesen, hat er aber nicht.
Okay. Es ist mir gerade was runtergefallen. Warte, was wollte ich jetzt sagen? Voll der Ausdruck, gell? Der österreichische Ausdruck, mir ist etwas runtergefallen.
Ich benutze die Ausdrücke hier in Deutschland jetzt die ganze Zeit und die fangen jetzt alle an zu sagen, es geht sich nicht aus.
Ich finde es ja lustig, wir können weiterreden, wir brauchen gar nicht schneiden. Ich finde es ja lustig, jetzt sehe ich deine Kinder nach einer ganz schön langen Zeit wieder, weil oft habe ich dich alleine gesehen. Die fangen jetzt schon wieder an, Sächsisch zu reden, ne? Jetzt haben die erst Österreichisch gesprochen, jetzt haben die ihre Sprache verändert.
Die haben nie Österreichisch gesprochen.
Naja, die Elisabeth schon.
Naja, die sind hier immer also die waren nie wirklich wo richtig sprachlich zu Hause. Also hier in Österreich sind sie mal aufgefallen, weil sie den deutschen Akzent hatten. Und in Deutschland sind sie aufgefallen, die können zum Beispiel die sagen zum Beispiel Kirche.
Was?
Und nicht Kirche.
Wie bei euch zu Hause, sagen sie Kirche.
Ja, die können das gar nicht aussprechen.
Was?
Also die fallen da und da auf, ne? Also sprachlich gesehen sind sie weder Fisch noch Fleisch.
Weißt du eigentlich, dass Sächsisch als der schrecklichste Dialekt Deutschlands gewählt wird?
Ja, natürlich. Nicht zu Unrecht.
Kannst du für uns mal Sächsisch sprechen?
Nein.
Bitte nimm uns mal mit.
Nein, mach nicht.
Schade, schade, schade. So, und was mich ja auch ab der ersten Minute, wo du wieder zurück bist, fasziniert hat, da haben wir das nämlich gesehen, du bist mit deinem Ex-Mann, auch nach der ganzen Geschichte, die ja etwas enttäuschend war, immer gut ausgekommen. Und ich weiß noch, ihr wart hier bei uns zu Besuch oder du warst hier. Er hatte die Kinder mit seiner neuen Frau, Freundin. Und er hat die Kinder hier abgeliefert und ihr habt einfach ganz normal miteinander geredet. Ihr habt euch mit Bussi Bussi begrüßt. Und ich und meine Kinder, wir standen da vorne am Fenster und haben das alles da draußen beobachtet und gesagt, das gibt's ja gar nicht. Das sind ja Wahnsinn, wie ein Herz und eine Seele immer noch. Was ist da los und wie schaffst du das, so positiv zu sein?
Naja, es ist auch schon so, wenn die nach Annaberg kommen, wo wir jetzt leben, und die Kinder holen, also wir trinken immer einen Kaffee zusammen.
Die kommen ja alle 4 Wochen, um die Kinder zu sehen, ne?
Genau, also er würde natürlich gern öfters kommen, aber die Entfernung ist einfach zu weit. Wir verstehen uns natürlich, wir tauschen uns aus, wir gehen respektvoll miteinander um. Es wäre allerdings gelogen, wenn ich sagen würde, ich hätte ihn nicht am liebsten zum Mond geschossen. Ne? Also das, ich war sehr enttäuscht, ich war sehr verletzt, aber nichtsdestotrotz haben wir Kinder gemeinsam. Und ich finde einfach, dass man für Kinder, egal was passiert, muss man über seinen Schatten springen. Also du kannst dich natürlich anfangen anzufetzen und kannst die Kinder versuchen, auf deine Seite zu zerren, aber du schadest ja nur den Kindern. Und für Kinder ist ja so eine Trennung schon die größte Katastrophe ever. Mhm. Und wenn du dann noch anfängst, dich zu bekriegen, ich meine, wem hilft das? Ne? Das geht überhaupt nicht. Und ich musste mich ab und zu zusammenreißen, und beim ersten Treffen mit der Freundin meines Ex-Mannes war ich mit dabei, weil ich wollte haben, dass die Kinder sehen, dass es kein Problem für mich ist, dass sie da kein Loyalitätsproblem im Endeffekt haben. Ne? Ich wollte, dass sie sich bei ihr gut fühlen, bei ihm gut fühlen, bei mir gut fühlen. Und ich habe immer gesagt, ihr habt den besten Papa der Welt. Ob ich das jetzt so sehe oder nicht, ist eine andere Frage. Aber ich habe es.
Ich hoffe, der hat jetzt nicht zu.
Er liebt seine Kinder über alles. Er tut alles im Rahmen seiner Möglichkeiten, dass es eine gute Beziehung ist. Das respektiere ich und ja, das weiß ich auch. Ob das immer so funktioniert, ist eine andere Geschichte. Aber aus meinem Mund hören die Kinder nur Gutes über ihren Vater. Und ja, das war's auch. Und weißt du, wir sitzen zur Firmung zusammen, zur Hochzeit vielleicht irgendwann. Ich habe auch keine Lust, dass die Kinder sich ständig überlegen müssen, okay, wen setze ich wohin oder mit wem darf ich jetzt hier freundlich tun, und ist der andere vielleicht beleidigt?
Das heißt, sie sind nie im Zwiespalt.
Never. Das wollte ich nie. Also das war mir ganz, ganz wichtig. Ich dachte immer, egal was passiert.
Und auch mit der neuen Frau sitzt du beim Kaffee?
Selbstverständlich.
Und die kam ja sofort nach dir?
Ja, ich weiß.
Ist dir wurscht?
Natürlich war es mir nicht wurscht. Das hat mich natürlich irrsinnig verletzt. Aber was hilft es den Kindern, wenn ich da ein Drama vor denen mache? Also du musst das machen, ne?
Ja, du bist
es hilft nicht. Die Kinder sind das Wichtigste, was du hast im Leben. Und von daher musst du dich eben einfach mal zusammenreißen.
Hey, 1000-mal Hut ab. Ohne Witze. 1000-mal ja. Hut ab. Ich bin zum Glück nicht in deiner Situation, nicht in der Scheidung oder sonst was. Aber ich glaube, dass ich mir da überhaupt nicht leicht tun würde.
Ja, also, habe ich mir auch nicht, aber was hilft's denn?
Wahnsinn.
Ne?
Wahnsinn. Und jetzt seid ihr in Annaberg-Buchholz zu Hause?
Ja.
Ihr wohnt im Haus vom Chris, ist das
Nein.
richtig?
Nee? Nein, das war zuerst die Idee. Ich habe mir aber dann, oder wir haben
das
uns
weiß ich ja.
ein Haus in der Altstadt gekauft. Ja, ich wollte halt, dass die, ich meine, die war ja dann quasi noch mehr alleinerziehend als vorher. Na, ich wollte aber, ich habe ja dann auch einen Job gehabt und so weiter, und ich wollte, dass die Kinder einfach alles fußläufig oder mit dem ÖPNV erledigen können, und habe es uns da einfach gemacht und habe alles. Und sie haben ja halt die Schulen in Gennähe, und wo sie halt tanzen hingehen, Musikschule und was halt so.
Und deine Mama hilft aber auch gut mit, oder?
Ja, sie hat am Anfang, hat die uns sehr geholfen. Jetzt werden die Kinder natürlich immer selbstständiger. Die sind natürlich froh, wenn ich mal nicht da bin. Also brauchst du keine Kinderbetreuung mehr. Aber die Mama unterstützt uns, wo sie kann, ne?
Sehr cool. Und du bist jetzt die Pressesprecherin eurer Stadt?
Die Stellvertretende. Ich bin noch im Bereich Projektmanagement tätig, also alles, was so anfällt. Wir etablieren gerade eine Hochschule oder versuchen das bei uns in der Stadt zu etablieren. Das sind solche Sachen, um die ich mich mit kümmern darf.
Sehr cool, sehr cool. Ich habe ja immer gehofft, dass du irgendwann wieder zurückkommst. Du hast ja auch mal kurz mit dem geliebäugelt, gell?
Ja.
Weil du uns so vermisst.
Ja. Nein, es ist auch nicht ausgeschlossen. Also Österreich ist mir total ans Herz gewachsen, ne? Also am Anfang, na, es war auch nicht lang. Vielleicht die ersten paar Monate habe ich mich schon ein bisschen schwer getan, ne? Also die fanden die Piefke alles nicht so gut. Aber hauptsächlich die sie nicht kannten.
Ja.
Und ja, ich habe mich ja total schnell eingelebt. Ich würde das nicht ausschließen, jemals wieder hierher zurückzukehren. Aber jetzt sollen die Kinder erstmal ihr Abitur, also die Matura, schreiben.
Ja.
Und dann sehen wir weiter.
Ich finde es ja cool, dass unsere Kinder, die sich so selten sehen, sich jedes Mal, wenn sie sich sehen, immer noch so gut verstehen.
Wie bei uns. Immer.
Ja, ist wie bei uns tatsächlich. Hey Mandy, jetzt geht's ans Eingemachte. Das war jetzt die Intro.
Okay, nach 3 Stunden.
Nach 3 Stunden. Jetzt geht's um Sichtbarkeit für Frauen.
Okay.
Ja, also ich möchte von dir wissen, gab es in deinem Leben einen Moment, wo du sagst, das war mein größter Sichtbarkeitsmoment?
Nein, nicht wirklich. Also es gab nicht so das Schlüsselerlebnis oder dieses riesige Event, was ich gerockt habe oder sowas. Ich habe mal drüber nachgedacht. Ich glaube, das war das erste Knicke-Seminar, was ich je gegeben habe. das war mein Sichtbarkeitsmoment, eben weil mir alle gefesselt an den Lippen hingen und sich für das interessiert haben, was ich gesagt habe und das über mehrere Stunden hinweg und ich danach ein sehr positives Feedback erhalten habe. Das hat mich schon gefreut, dass ich den Menschen da was mit auf den Weg geben konnte und dass es ja sehr aufschlussreich gewesen ist. Also es war eine schöne Veranstaltung, obwohl ich ja nicht der Typ bin, der so gerne im Mittelpunkt steht. Ich weiß, das widerspricht sich so ein bisschen, ist aber so.
Es widerspricht sich wirklich, weil wenn ich dich sehe, finde ich immer, du bist magnetisch. Also du bist so eine Frau, da schaut man einfach hin.
Ja, ich stehe aber trotzdem gern in der zweiten Reihe, ne? Muss ich schon sagen. Aber du kannst natürlich kein Seminar aus der zweiten Reihe geben. Ja, das war vielleicht, wenn man es so bezeichnen will, so dieser Sichtbarkeitsmoment, aber ja, die gibt es natürlich immer.
Und ich finde es auch schön, dass du sagst, ich stehe gerne in der zweiten Reihe, weil ich habe viele Frauen in der Community, die das so sagen und die fühlen sich aber gleichzeitig oft nicht gut dabei, weil sie das Gefühl haben, es ist jetzt ein Druck, wir müssen jetzt alle sichtbar werden, wir müssen jetzt alle laut sein, darum geht es ja eigentlich gar nicht. Man kann auch in der zweiten Reihe sichtbar sein und man kann auch leise sichtbar sein.
Den verspüre ich überhaupt nicht, den Druck. Ja, ganz ehrlich, also ich habe auch kein Problem damit, wenn andere mal die Lorbeeren einkassieren.
Aber nicht für deine Arbeit, bitte.
Ja, teilweise schon. Aber ich bin da entspannt. Also man hat dann schon seine Momente.
Ja, aber du fühlst dich genug gesehen, weil sonst würdest du dich drüber ärgern.
Ja, ich habe da auch genug Selbstbewusstsein, glaube ich, mittlerweile. Das ist ja das Schöne am Alter, ne?
Ja, voll. Ich wollte es gerade sagen, nochmal hier einen Tipp, wie kriege ich Selbstbewusstsein?
Tja, was soll ich sagen? Also es ist eine Entwicklung, ne? Weißt du, wenn du jung bist und ich glaube, Selbstbewusstsein ist auch, wenn man weiß, was man kann und was man nicht kann. Und wenn man auch kein Problem mehr mit den Dingen hat, die man nicht kann und auch ganz offen kommunizieren kann. Also es kann jeder gewisse Dinge gut und gewisse Dinge gar nicht und dazu sollte man auch stehen. Und ich glaube, dann wird man auch selbstbewusst. Wenn du jung bist, da zweifelst du ja die ganze Zeit und denkst, ich muss alles können und wie bringe ich das unter einen Hut? Und hoffentlich merkt das jetzt keiner, dass ich in dem Genre eigentlich gar nichts drauf habe, überhaupt kein Problem. Jeder kann irgendwas ganz besonders und das soll er zeigen und auch gar keine Angst haben vor den Defiziten.
Willst du dich als 100% selbstbewusst darstellen?
Nee, nicht immer.
Nicht immer.
Also nicht in jeder Hinsicht, ne? Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht mit hocherhobenem Haupt durch ein F oder über einen FKK-Strand gehen. Aber so.
Die Frage ist, ob du das musst.
Ja, nee, muss ich nicht. Aber jetzt so rein businesstechnisch, ja, bin ich schon selbstbewusst. Also wie gesagt, ich weiß schon, was ich kann. Und das, was ich nicht kann, da habe ich kein Problem, dann auch um Hilfe zu bitten. Und auch mal zu sagen, hey Leute, ich brauche da mal ein bisschen Unterstützung. Das ist jetzt nicht so mein Terrain. Aber man hat auch, oder ich habe auch im Laufe der Zeit gemerkt, dass du wächst ja auch mit den Herausforderungen. Das ist jetzt so ein Standardspruch, aber es ist tatsächlich so. Also wenn du jetzt eine Aufgabe kriegst, von der du überhaupt keine Ahnung hast, also man sollte keine Angst haben, weil es funktioniert immer alles, ne? Wenn man sich ein bisschen reinkniet oder auch mal um Hilfe bittet. Also ist noch nie irgendwas passiert, was ich dann tatsächlich nicht gemeistert habe.
Ich weiß.
Man soll sich davor einfach nicht fürchten. Das finde ich auch bei dir so cool, dass du einfach so die Sachen in Angriff nimmst, dass du es anpackst und dann, ja, wenn mal was schief geht, dann ist es eben so. Das finde ich toll. Aber das ist eben eine Entwicklung, die man mitmachen muss. Das hast du nicht, wenn du jung bist.
Das kann ich auch unterschreiben. Ja. Ich denke mir manchmal, warum habe ich mit 30 nicht so gestartet? Aber Ich war nicht so weit. Also es wäre die Zeit nicht gewesen.
Ich finde es schade, dass man das nicht hat, wenn man jung ist, dass man immer so viel zweifelt und über so viele Jahre
hinweg.
Aber
dann wären wir ja voll frustriert, wenn wir älter werden, wenn es da keinen Bonus mehr hat.
Ja, möglicherweise.
Dann haben wir den körperlichen Verfall.
Irgendeinen Bonus muss es geben. Der körperliche Verfall tritt ein, aber der geistige Aufschwung tritt auch ein.
Richtig. In welchem Moment wärst du gerne unsichtbar gewesen? Bitte jetzt hau raus. Hau raus.
Caro, es passieren wöchentlich Dinge, wo ich gern unsichtbar wäre. Ich bin ja schon in so viele Fettnäpfchen reingeschlittert. Also kann ich dir gar nichts Spezielles sagen. Also mir sind schon immer ganz viele Missgeschicke passiert. Wird wahrscheinlich auch nicht aufhören. Also ich bin zum Beispiel auch mal, ich habe mal einen Rucksack gehabt. Ich gehe selten mit Rucksack, weißt du.
Passt nicht zu dir.
Und ich trage ja aber immer Röcke und Kleider und habe aber da meinen Rock zwischen Rucksack und Rücken eingeklemmt. Bin so durch die Stadt gegangen. Also wäre ich natürlich gern unsichtbar gewesen. Also das sind solche Sachen, die mir passieren, ne?
Hat dich wer drauf angesprochen oder wie bist du drauf gekommen?
Nee, ich habe es irgendwann dann gemerkt. War doch ein bisschen luftig. Bisschen zu luftig.
Oh Gott, hast du noch einen?
Ich müsste dich überlegen, vielleicht fällt mir nachher noch einer ein, aber mir passieren ständig Sachen. Oder ich sagte zum Beispiel neulich zu jemandem, der hat einen Kropf am Hals. Und es gibt dieses Sprichwort, das kannst du brauchen wie einen Kropf am Hals. Okay. Kennst du das?
Ja. Also ich kenne das, es ist so unnötig wie ein Kropf.
Ja, genau.
Ne?
Benutze ich never ever. Sprech mit dem Typen, der den Kropf am Hals hat. Wir reden über meine Kollegin, die Treppen runtergestürzt ist. Und er sagt so, ja, blöd, hier in der Vorweihnachtszeit und so. Und das sag ich drauf. Ja, das kannst du brauchen wie ein Kropf am Hals. Und bin danach direkt verstummt und habe irgendwie abgeschaltet. Ich weiß auch gar nicht, was er da noch drauf gesagt hat. So ein Auszug noch.
Geil.
Aber er ist immer noch total freundlich zu mir, hat es mir offensichtlich nicht übel genommen.
Vielleicht weiß er nicht, dass er
der Arme. Ja. Solche Sachen passieren mir, ne? Ich glaube, das war so eine freudsche Geschichte irgendwie.
Geil. Okay. Wo bist du momentan am besten sichtbar?
Ich? Mhm. Sichtbar?
Mhm.
Tja. Vielleicht
bin ich zu Hause auf der Couch? Nee.
Nee, ich bin selten zu Hause auf der Couch. Keine Ahnung, vielleicht, wenn ich morgens ins Büro gehe. Also ich wohne in Gehnähe zum Büro und laufe da über den Wochenmarkt und an den Taxifahrern dabei. Und es ist immer morgen ein stetes Winken und Grüßen und Lachen. Also ich weiß nicht, ob man das dazu zählen
kann. Ja, das sind wieder diese alle Augen auf dich, das kenne ich mit dir.
Ja.
Du bist ja immer so hochfreundlich mit allen. Ist das auch aufgesetzt oder bist du tatsächlich so?
Es kriegt jeder von mir Vorschusslorbeeren. Und es ist so, wenn du freundlich zu den Menschen bist, die sind freundlich zu dir.
Und du bist nie grumpy am Morgen, dass du denkst, jetzt lasst mich mal alle in Ruhe, ich grüße jetzt niemanden, ich habe keinen Bock auf euch, nee. Ich will jetzt nur ich sein und ich schaue jetzt auf mein Handy und...
Nee, das könnte ich gar nicht. Das würde mir dann auch leid tun für die anderen. Aber ihr müsst, ich meine, das muss man mal probieren, ne? Ich denke auch manchmal, wenn wenn mir morgens so auch Leute entgegenkommen und die gucken so grumpy oder so, ich lächle die dann auch meistens an. Und die lächeln dann zurück. Und ich finde es irgendwie so schön. Es gibt dir ja selber auch so viel, weißt du? Also irgendwie ist es ja schön, wenn alle nett miteinander umgehen.
Ich mache das auch gern. Aber es gibt Momente auch, wo ich da mal im Supermarkt bin. Ich denke, ich will jetzt niemanden kennen. Ich will jetzt einfach nur meine Ruhe haben und einfach nur durchgehen. Bitte, ich will jetzt niemanden kennen.
Das denken meine Kinder wahrscheinlich immer, wenn die mit mir unterwegs sind.
Aber es ist natürlich die Mama niemanden.
Ja, ich meine, ich wohne natürlich auch nicht in Linz, das muss man auch dazu sagen. Also in unserer Stadt kenne ich wirklich sehr viele und die Kinder, die sagen
dann... Ja, trotzdem, wie viele Einwohner habt ihr?
20.000.
Ja, das ist ja doch was, ja. Ne?
Und die Kinder sagen dann immer, bitte Mama, nicht stehen bleiben. Und du hast 10 Sekunden, also wenn wir auf Volksfest sind oder so, die fürchten sich schon immer. Ja, ist trotzdem schön, aber so eine Anonymität wäre nichts für mich, muss ich dir ehrlich sagen.
Mhm.
Also ich brauche das schon irgendwie, ne? Wahrscheinlich brauche ich das auch selber, dieses freundliche Feedback, also vielleicht, ja.
Ja, es gehört halt so zu dir, ne?
Ja.
Viele dieser Frauen, die ich interviewe, die erzählen mir dann Sichtbarkeit, irgendwas von Social Media. Ich weiß, du bist da fast gar nicht vertreten. Mhm. Erzähl mal, warum nicht?
Das hat wahrscheinlich damit was zu tun, weil ich eben nicht so gerne im Mittelpunkt stehe und nicht so gerne Bilder von mir poste. Wie gesagt, es gibt ja auch wenige Fotos, auf denen ich überhaupt zu sehen bin.
Mhm. Und verkaufen musst du dich auch nicht, weil du verkaufst dich eh offline genug, ne?
Ja, natürlich wäre es fürs Business wäre es sicher besser. Und ich hätte auch aus der Knicke-Geschichte jetzt auch in Deutschland viel mehr machen können. Aber ich bin da einfach auch, das ist eine Sache, wo ich nicht gut bin, wo ich sogar richtig schlecht bin. Also ich erzähle zwar anderen, wie sie sich gut verkaufen, ne?
Ja.
Aber was jetzt Social Media anbelangt, das ist überhaupt nicht meine Spielwiese, ne? Und da bin ich gar nicht gut. Da müsste ich auch mal bei dir, also wenn ich jetzt hier wohnen würde, hätte ich wahrscheinlich schon den einen oder anderen Kurs bei dir besucht, ne? Das mit Sicherheit und das würde mir bestimmt auch helfen.
Aber du krämst dich ja nicht, du denkst nicht, boah, das kann ich jetzt alles nicht oder
das nee, das nervt nicht, aber nicht, wenn oder? Der Moment kommt, wo es mich ärgert, dann würde ich sicher was unternehmen, um das zu beheben. Aber noch bin ich damit
cool.
Gut. Ja.
Finde ich gut. Hast du denn ein Sichtbarkeitsvorbild oder ein Vorbild für Erfolg?
Ja, da muss ich dir ganz klar sagen, dass du das bist. Meine liebe Caro, ganz ehrlich, ich habe dich schon immer bewundert. Ich bewundere dich für deinen irrsinnigen Fleiß. Du bist so fleißig wie niemand, den ich kenne.
Oh, danke.
Du nimmst es einfach immer alles in Angriff, ohne ja Rücksicht auf dich selbst oftmals. Ne?
Ist nicht immer gut.
Und ja, aber trotzdem, also du willst natürlich, am liebsten allen Frauen helfen auf einmal. Ne? Mhm. Deswegen brauchst du natürlich eine ganz große Bühne dazu, das ist klar. Und du machst dir diese Bühne.
Mhm.
Und das finde ich klasse und das ist natürlich mit irrsinnig viel Arbeit verbunden. Das ist Wahnsinn und ich verfolge das natürlich auch und ich ziehe jedes Mal meinen Hut und ich wüsste...
Schon rot. Red schneller.
Und ich wüsste nicht, wie ich das unter einen Hut kriege, aber du hast eben auch so wenig Anspruch auf dein oder erhebst so wenig Anspruch auf Privatleben. Also du opferst dich komplett auf. Das bin ich überhaupt gar nicht, ne? Mhm. Und das bewundere ich an dir. Und du kannst aber auch dann mal über den Berg Wäsche steigen und erstmal noch deinen Podcast oder was weiß ich was machen, ne?
Ja, stimmt.
Und du weißt, ich würde mir da wieder im Weg stehen. Das kann ich zum Beispiel
nicht. Weil es ordentlich sein müsste.
Ja, das ist so ein bisschen ein negatives Ding auch, was mich was mir anhaftet.
Ja, bei dir ist halt immer schön, man kann vom Boden essen und bei mir genug rumliegt, lieber nicht.
Ja. Nee. Ja, das bewundere ich. Du bist da mein absolutes Vorbild.
Ich muss was gerade stellen. Also ich habe schon Privatleben, aber für mich ist Beruf und Privates eigentlich nicht mehr so richtig auseinanderzutrennen. Hm. Ich trage immer beides mit. So wie gestern jetzt unser Fotoshooting war ja eigentlich eine private Sache. Ich trage es dann auf einmal beruflich mit, weil es reinpasst. Und dann sage ich, komm, wir machen einen Podcast, obwohl wir privat miteinander sind. Und das finde ich das Schöne bei mir. Also ich muss mich gar nicht opfern. Was ich schon opfere, ist Zeit, wo ich sage, das mache ich jetzt mal nur für mich. Mhm.
Erinnere dich, als du, das ist jetzt schon ewig her, als du, da ist Mia, da warst du schwanger, dann ist Mia geboren, du hast studiert, du hast nochmal ein Studium angefangen, du hast nebenbei extra noch die Ausbildung zur Fotografin gemacht.
Prager Fotoschule.
Die Prager Fotoschule, ja, ich weiß nicht mehr, wie du das unter einen Hut gekriegt hast. Die Kinder waren klein, also ich habe schon damals gedacht, wie macht die Frau das? Und du hast definitiv weniger geschlafen als andere.
Du weißt aber, dass ich danach auch ein fettes Burnout hatte.
Ja,
ne?
Ich weiß, aber nichtsdestotrotz hast du es in Angriff genommen, wo viele andere gescheitert werden.
Fleiß und auch Ehrgeiz.
Ja, du musst natürlich ein bisschen, du musst nicht nur ein bisschen, du musst natürlich auf dich aufpassen, ist ganz klar, aber nichtsdestotrotz, ja, bewundere ich dich und du bist mein Vorbild.
Schön, danke schön. Jetzt kommt noch die letzte Frage in unserem Quickie. Welche Herausforderungen hast du mit dem Thema Sichtbarkeit?
Naja, das ist das, was wir schon angesprochen haben. Meine Herausforderung ist eben, sichtbar zu sein. Ne? Also dann, den ganz klassischen Weg zu gehen, da zu posten und zu tun, um mich halt zu vermarkten.
Ja. Ist das vielleicht auch was aus deiner Geschichte herauskommt?
Ja, möglicherweise. Also ich bin ja in der DDR sozialisiert worden, wenn du so willst. Und es war immer wichtig, halt nicht aus der Reihe zu tanzen. Das ist jetzt gar nicht negativ behaftet, sondern alle sind halt irgendwie gleich. Man soll nicht irgendwie auffallen oder rausstechen.
Habt ihr das so gelernt?
Ja. Na, was heißt so gelernt? Die haben halt alles so gelebt. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel meinen pinkfarbenen Mantel anziehen möchte, da sagt meine Mutter, ah, willst du den wirklich anziehen? Da fällst du ja total auf damit. Ne?
Also es geht, heute sagt die das
ja,
noch.
Ja, das sagt die heute noch.
Okay.
Es geht immer darum, nicht aufzufallen und so zu sein wie alle anderen. Also, und von daher denke ich, dass das vielleicht noch so ein bisschen drin ist.
Aha. Findest, hat das was Gutes in deinem Kopf, dieses Nicht-Auffallen?
Du, es ist absolut, nee, ich sehe das weder als positiv noch als negativ. Ich bin okay damit. Natürlich denke ich manchmal, ja, das könntest du jetzt auch mal machen oder so. Oder wenn ich von anderen so sehe, was sie so posten, denke ich, ach ja, ist schön, könntest du auch mal oder so. Aber das, ja, bin dann doch nicht ich im Endeffekt. Mhm. Nee, da bin ich emotionslos, sagen wir es mal so.
Cool. Hey, danke für dieses Gespräch. Das war Hammer. Richtig cool. Richtig genial.
Danke.
Magst du noch ein Schlusswort haben, wo du den Hörerinnen und Hörern da draußen noch irgendeine Weisheit aus deinem Leben mitgibst?
Eine Weisheit aus meinen 45 Jahren. Ja, seid einfach nett zueinander und behandelt alles so, wie ihr selbst behandelt werden wollt. Und ja, ärgert euch nicht, wenn jemand langsam vor euch fährt oder nicht schnell genug einparkt. Das Leben ist... Ich weiß, es klingt so abgedroschen, aber es ist wirklich so. Das Leben ist einfach so schön und genießt es. Und genießt eure Kinder und auch wenn die in Fetzen, wie ihr es so schön sagt, nach Hause bringen. Meine Mutter sagte früher immer, ach, ist egal, Hauptsache ihr seid gesund.
Schön.
Das ist echt so, ne? Ja, also ich finde, man sollte sich über Blödsinnigkeiten einfach keine Sorgen machen und auch nicht immer von anderen so viel erwarten, ne? Weil wenn die Erwartungshaltung so hoch ist, dann kann man auch nur enttäuscht werden. Und ja.
Hammer.
Das wäre so meine Lebensweisheit.
Hammer. Ich glaube, ich gehe jetzt zu dir ins Coaching. Danke, vielen herzlichen Dank und ich freue mich, dass wir zwei uns gefunden haben im Leben.
Ja, ich freue mich, dass du meine Freundin bist, weil ich sage.
Danke, Wendy. Tschüss. Und wenn wir euch nun viel Lust gemacht haben auf mehr Let's Get Visible, dann freuen wir uns, euch bei unseren Live-Events zu begrüßen. Das nächste Event, das ist das große Festival im November. Am 22. November 2024 haben wir auf drei Bühnen
Angebot für Angestellte, Selbstständige und Unternehmerinnen, alle Frauen im Job oder die, die sich gerade umorientieren. Auch die Männer sind herzlich willkommen. Auf 3 Bühnen haben wir für euch Keynotes, Workshops und Panel Talks. Lasst euch das nicht entgehen und holt am besten jetzt schon euer Ticket zum Early Bird Preis auf www.letsgetvisible.at. Wir freuen uns, euch hoffentlich ganz bald persönlich sehen zu dürfen.